Schön bei euch sein. Heute habe ich schon wieder gewusst, wo ich hinkomme, zu wem ich komme. Im Gegensatz zum letzten Mal, im Juli. Letztes Wochenende waren wir an einem Gemeindewochenende. Verlängertes Gemeindewochenende in Österreich. Nicht an einem Abend hat es eine gute halbe Stunde einfach eine Lobpreiszeit gegeben. Und es war so eine gute Zeit, die mich berührt hat. Und dann sind meine Gedanken zu euch gewandert. Ganz spontan. Er hat gesagt, auf diesem Sonntag werde ich bei euch sein. Ich will mit euch vor Gott stehen. Im Preisen. Und ich habe mich einfach gefreut, dass der Sonntag kommt. Jetzt ist er da. Die Predigt von heute wird ganz ein bisschen ein anderer Typ sein als die letzte. Aber Thema verwandt und hat irgendwie auch stark mit meiner DNA zu tun. Ich steige ein mit einem Buchtitel. Da ist ein bisschen ein alter Schmöker. Sieht man vielleicht die Grafik an. Das ist das Lebensbild von Ernst Abbey, verfasst von seiner Ehefrau Elisabeth Abbey. 1964 ist das Buch erschienen, im Verlag vom Bibellesebund. Ernst Abbey war Sekretär vom Bibellesebund in der Schweiz. Er ist 1962 gestorben, bereits mit 59 Jahren. Das Buch hat auf mich als junger Mensch irgendwie einen prägenden Einfluss gehabt. Der Titel hat für mich mit dem Ernst Abbey wirklich voll übereingestimmt. Als ich das Buch als gut 20-Jähriger gelesen habe, habe ich immer wieder zurückgeblendet und mich erinnere, dass ich so circa als 14-jähriger Teenager einmal der Ernst Abbey live erlebt habe. Und das, was er weitergeht, was er ausgestrahlt hat, das war einfach eine Freude, eine Begeisterung. Und irgendwie habe ich einfach gewusst, was in diesem Buch steht, Botschaft oder Freude, das stimmt mit dieser Person überein. Das ist echt. Die Grafik von diesem Buch zeigt, sie ist sehr einfach gehalten, Freude überwiegt. Es hat auch einen dunklen Bereich, der dunkelblaue Bereich in diesem Kreis. Die schwierigen Sachen. Ernst Abbey ist durch eine ganz schwierige Krankheit gegangen, zum Beispiel vor seinem Tod. Aber bei allen Lasten, die drucken können, bei allem Schweren, uns zu arbeiten machen kann, soll doch die Freude immer wieder überwiegen oder mindestens ein wesentlicher Anteil und prägender Anteil sein. Botschafter der Freude. Falls wir jetzt eine Strassenumfrage machen würden und die Leute fragen, was fällt ihnen an den Christen am meisten auf? Würden da 70% antworten, Christen sind einfach Leute, die Freude und Hoffnung ausstrahlen. Oder? Oder gewisse Bedenken, es könnte vielleicht doch nicht ganz so günstig für uns ausfallen. Aber eigentlich muss es so sein. Oder müssen wir uns einmal immer wieder in die Richtung bewegen. Und darum geht es heute. Ich will heute eine Lanze brechen für die Freude. Dabei ist mir klar, dass Christsein nicht nur Sonnenschein und Honig lecken ist, sondern dass es auch schwierige Sachen gibt zu bewältigen. Es geht auch nicht darum, dass wir ständig mit einem Lächeln auftreten, um der Welt zu beweisen, wie glücklich Jesus macht. Um das geht es nicht. Es geht aber darum, dass die Freude in deinem und meinem Leben ein starker Motivator ist. Es geht darum, dass Freude tief innen in dir und mir etwas ist, was treibt, auch wenn mir längst nicht mehr ums Lachen zumut ist. Und das geht's. Ich möchte als nächstes das Thema Freude aufgrund von der Bibel mit einigen Kurzzitaten dokumentieren. Drei Stellen aus dem Alten Testament. den Rest aus dem Neuen, um einfach zu zeigen, wie das Thema ständig überall immer wieder auftaucht. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Nehemia. Dienst dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Im Jesaja, der Jesaja redet dreimal von ewiger Freude im Hinblick auf die Erlösten. Jesus, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Freude im Himmel ist über einen Sünder, der umkehrt. Der Paulus charakterisiert die Frucht vom Heiligen Geist. Und im Ranking von 9 Positionen nimmt Freude der 2. Platz ein. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Und dann noch 6 andere Charakteristiken. Freut euch alle Zeit. Und noch einmal sage ich, freut euch, sagt der Paulus. Und schließlich der Petrus, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ich finde das einfach stark, dass die Freude der Bibel so eine deutliche, starke, wichtige Position einnimmt. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Kernteil von der Predigt mit dem Wort von Paulus aus dem 2. Korintherbrief 1,24. Da sagt er, wir wollen doch nicht Herren sein über euren Glauben, sondern euch zur Freude verhelfen, denn ihr steht fest im Glauben. Das ist ein pointiertes Statement von Paulus gegenüber der Gemeinde in Korinth, wo er gegründet hat. Er hat es in einer ganz bestimmten Situation ausgesprochen. Wenn wir den Zusammenhang beachten, dann sehen wir, der Paulus hat sich gegen Vorwürfe verteidigen müssen, weil er einen geplanten Besuch nicht realisieren konnte. Mit ihm Vorwürfe gemacht. Zudem hat es einiges an Belastendem gegeben in der Gemeinde, wo die Schafe gemacht hat, wo der Paulus eben korrigierend eingreifen. Aber zum Schluss dann von dem Kapitel, wo das im Raum steht, denkt der Paulus, jetzt muss ich den Blick von den Christen wieder aufs Wichtige und das Wesentliche richten und ihnen sagen, um was mir in erster Linie geht. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, wir wollen doch nicht Herren sein über euren Glauben, sondern euch zur Freude verhelfen, denn ihr steht fest im Glauben. Um das geht's doch, sagt der Paulus. Das ist das Wichtige und Wesentliche. Und immer wieder spielt Freude in der Aussage von Paulus eine wichtige Rolle. Man könnte jetzt da noch einige Stellen anführen. Ich möchte noch auf eine einzige hinweisen. Im Philipper 1. Der Paulus ist dort im Gefängnis, schreibt aus dem Gefängnis. Und er sagt, ich bin hin und her gerissen. Ich muss mit dem Todesurteil rechnen. Und eigentlich muss ich sagen, dann war ich bei Jesus und das war eigentlich super. Auf der anderen Seite, sagt der Paulus, möchte ich aber noch, gibt es noch so viel zu tun und ich möchte euch noch im Glauben weiterbringen und euch fördern als Gemeinde. Er ist richtig hin und her gerissen. Und dann im Hinblick auf die 2. Möglichkeit, dass er nochmal frei kommt und nochmal Gott kann dienen, hat er dann das gesagt. Ich will ja auch gerne bei euch allen bleiben. Zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Ich finde das stark. Es ist ja ein Wort angesichts vom Tod eigentlich. Und da sagt man einfach die allerwichtigsten Sachen, oder? Und da sagt man, was ihm jetzt am wichtigsten ist. Also, wenn Gott mir nochmal eine Chance gibt, euch zu dienen, dann will ich mich einsetzen zu eurer Förderung im Glauben, zu eurer Förderung in der Freude. Und jetzt möchte ich noch besonders darauf hinweisen, dass der Paulus das sagt als einer, der in einer Leitungsposition steht in der christlichen Gemeinde. Er macht oder mit den Christen deutlich, als Leiter geht es mir nicht darum, den Chef zu spielen und zu herrschen. Vielmehr ist meine Aufgabe, zu dienen. Und dabei, bei diesem Dienen, ist es mir besonders wichtig, euch in der Freude an Jesus zu fördern. Euch so zu fördern, dass ihr ihm mit Freude dienen könnt. Leider ist der Schwerpunkt im Leitungsdienst unter Christen in der christlichen Gemeinde oft vergessen worden. Leider hat es viel zu viel Herrschen gegeben. Oft auch unter dem Eindruck oder unter einem falsch verstandenen Verantwortungsbewusstsein. Der Paulus sagt ein deutliches Nein. Als Leiter will ich in erster Linie dienen und fördern. Mit dieser Haltung hat sich der Paulus als ein echter Nachfolger von Jesus erwiesen. Wir lesen, wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, Lukas 22. Er hat hingewiesen, wie es in der Welt zuläuft, bei den Königen, bei den Herrschern in dieser Welt, dortmals und heute auch noch. Und dann sagt er, so soll es unter euch nicht sein. Vielmehr soll sich der Erste allen anderen unterordnen. Und wer euer Leiter sein will, soll allen dienen. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Jesus hat dienen die Leiterschaft gelehrt und hat sie auch gelebt. Und der Paulus erwies sich durch als ein echter Nachfolger von Jesus. Und wenn ich euch diene, sagt er der Gemeinde, dann ist etwas vom Allerwichtigsten, euch in der Freude zu fördern. Das ist der Fokus. Es steht da noch ein Schlusssatz. Denn ihr steht fest im Glauben. Und da blende ich jetzt in dem Kapitel noch gleich ein bisschen zurück. Der Gott aber, der uns samt Christus festgemacht hat und uns gesalbt, der hat uns auch versiegelt und in unsere Herzen das Pfand des Geistes gegeben. Paulus bringt eine ganz wichtige Haltung zum Ausdruck, die er als Leiter einnimmt. Er sagt den Gemeindegliedern und Mitarbeitern in Korinth, ihr seid kompetente Leute. Ihr seid nicht einfach Fußvolk, wo der Leiter folgt. Ihr seid berufen zu einem vollmächtigen Dienst. Klar, im Respekt vor der Leiter. Aber ein vollmächtiger Dienst, erfüllt vom Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, das ist Grund zur Freude. Und das ist die Grundlage, um Gott gemeinsam mit Freude zu dienen. Der Paulus öffnet damit eine ganz tolle Perspektive. Für den Leitungsdienst generell und für die Mitarbeit in der christlichen Gemeinde. Einander zur Freude verhelfen. Wir wollen nicht Herren sein über euren Glauben, sondern euch zur Freude verhelfen. Schließlich möchte ich es da noch mit einem Beispiel aus der jüngeren katholischen Kirchengeschichte dokumentieren. Es hat sich einfach so ergeben, weil ich in einem Zeitungsartikel drauf gestoßen bin. Und ich ein Beispiel finde, in einem für uns ein bisschen ungewöhnlichen Umfeld, wo aber genau diese Absicht gelebt worden ist. Und mir ist auch fest bewusst, überall, wo Menschen sich Gott öffnen, ihren Blick aufs Wesentliche lenken lassen, auch als Christen eben, da kann Neues aufbrechen und neue Freude werden. Und Gott kommt es nicht darauf an, in welchem Umfeld das geschieht und in welcher Kirche. Sondern überall, wo Menschen sich ihm zuwenden. Ich würde mich jetzt stark auf den erwähnten Zeitungsartikel beziehen und denke, dass er auch gut zum Thema Freude passt, weil er noch einen rechten Schuss Humor hat. Im März 1913 ist er erschienen. Und zwar ist das angesichts von der bevorstehenden damaligen Papstwahl gewesen. Und der Artikel blendet zurück ins Jahr 1958, wo der Johannes der 23. gewählt worden ist. Viele haben gestaunt über die Wahl von dem Papst Johannes der 23. Denn er war ein ganz unscheinbarer Killermann. Niemand hat von ihm viel erwartet. Aber die Leute haben dann doch gestaunt, wie der als oberster Chef und Leiter der Kirche seine Aufgabe angepackt hat. Ein erstes Zitat oder ein Abschnitt. Das Seltsamste an diesem Papst ist die Frage, wie konnten sich die versammelten Kardinäle so irren? Bei seiner Wahl war er 77 Jahre alt. Hatte denn keiner eine Ahnung, wer er war? Angelo Roncalli, so hat er geheißen als Kardinal, wurde im Herbst 1958 gewählt, im 11. Wahlgang, als Verlegenheitskandidat. Man hatte sich nicht einigen können. Also wählte man jemand, der noch nie Ärger gemacht hatte. Roncalli. Niemand hatte das erwartet. Keiner der vorbereiteten Messegewänder passte. Er war zu dick. Man presste ihn in das Bestmögliche. Und als er auf dem Balkon stand, konnte er dann die Arme kaum heben. Seine Wahl war eine Enttäuschung, nicht nur, weil er der älteste Papst seit über 200 Jahren war, sondern auch ein Konservativer ohne Glanz. Seine Karriere war unspektakulär, weit ab vom Vatikan verlaufen. Den ersten wichtigen Posten hatte er als Nuntius in Paris mit 63 bekommen. Theologisch hatte er nie etwas von Interesse veröffentlicht. Er war, wie der deutsche Kardinal Frings sagte, nur der Statthalter eines größeren Papstes, der dann bald folgen sollte. Wieder wird dann beschrieben, wie der neue Papst, der sich dann Johannes der 23. genannt hat, in der Art, wenn er seine Aufgabe angepackt hat, doch hat er davon überrascht. Und dann ist ein ganz entscheidender Punkt, und ich lese den Abschnitt unter dem Titel Machen wir ein Konzil. Die Erneuerung der Kirche nahm der Papst nach ein paar Tagen in Angriff. Im Garten sagte er seinem Sekretär, ich glaube, wir sollten wieder ein Konzil machen. Kurz darauf sagte er es der Kurie, dem kirchlichen Verwaltungsapparat. Diese trauten ihren Ohren nicht. Das letzte Konzil war fast 100 Jahre her. Und es hatte in ein Desaster geendet. Pius IX. Hatte das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes durchgepeitscht. Eine ganze Gruppe Bischöfe hatte darauf die Kirche verlassen. Eigentlich, so sagt man nun dem Papst, sei ein Konzil unnötig. Denn durch die Unfehlbarkeit lägen ja jetzt alle Entscheidungen beim Papst. Johannes erwiderte, ich bin zwar jetzt unfehlbar, gedenke aber davon nicht Gebrauch zu machen. Und sagte, ich denke, es wäre gut, miteinander zu reden. Die Kurienkardinale haben dann versucht, den Papst mit allen Mitteln abzuhalten, das Konzil durchzuführen. Und was nicht gelungen ist, haben sie die Flucht nach vorn antreten. Sie haben eifrig selber die Vorbereitung an die Hand genommen. Kurze 3 Wochen hätte das Konzil sollen dauern und die Traktandenliste, die ist alles schon programmiert gewesen und so gestaltet, dass ganz sicher alles beim Alten bleibt. Und es hätte so ausgesehen, als würde das gelingen. Dann aber an einer entscheidenden Stelle hat der Papst Johannes der 23. die Tagesordnung durchbrochen und seine eigenen Zeichen gesetzt. Und ich lese jetzt nochmal 3 kurze Abschnitte aus dem Artikel. Johannes der 23. wurde traditionell in einer Sänfte hineingetragen. Aber er stieg untraditionell aus und ging zu Fuß und hielt eine Rede, die niemand vorgesehen hatte. Ein entscheidender Satz in der Rede ist der Augenblick ist gekommen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und in die Zukunft zu blicken. Und weiter lesen wir dann: Am nächsten Tag entwanden ein paar französische und deutsche Kardinäle den Sprechern der Kurie das Mikrofon und forderten eine neue Tagesordnung. Sie bekamen eine überwältigende Mehrheit der Stimmen. Statt 3 Wochen, wie die Kurie geplant hatte, dauerte das Konzil 3 Jahre. Und als letztes noch 3 kurze zusammenfassende Sätze. Was also hatten die Kardinäle übersehen? Im Grunde vor allem eins: dass Kardinal Roncalli kein Mann der Institution, sondern ein Mann des Glaubens war. Kurz, die Kurie wählte versehentlich einen Christen zum Papst, denn sie hatte, weil er stets funktioniert hatte, ihn für einen Funktionären gehalten. Es ist erstaunlich, was ein Mensch kann bewirken, wenn er den richtigen Schwerpunkt setzt. Wenn es ihm wirklich darum geht, eine neue Perspektive zu öffnen. Und wenn es ihm richtig darum geht, neue Perspektiven zu öffnen vom Kern vom Evangelium. Und das Kommen von Jesus, die frohe Botschaft, ist ihm angekündigt worden. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die alles Volk widerfahren soll. Das ist der Kern. Und es ist offensichtlich die Absicht für den Papst gesehen, der Kirche zu dienen. Er hat neue Hoffnung wollen vermitteln und neue Freude. Vom Papst, den 23. und von seinem Konzil reden wir noch heute. Allerdings ist in der Zwischenzeit vieles auch wieder erstarrt und manches von dortmal ist auch wieder zurückbuchstabiert worden. Das wissen wir auch. Aber sind wir ehrlich, nicht nur in der katholischen Kirche können Sachen manchmal ein bisschen erstarren oder verkrusten. Überall kann es nötig sein, einige Sachen mal wieder mutig umzustellen, neu anzugehen, Raum zu schaffen für neues Leben, neue Perspektiven, neue Freude. Immer wieder ist das dran. Damit genug vom Papst, nein, nur ein Satz. Bezeichnend für unser Thema ist noch der Titel von der Eröffnungsrede, die er zum Zweiten Vatikanischen Konzil gehalten hat. Der Titel heißt Gaudet Mater Ecclesia. Es freut sich die Mutter Kirche. Damit waren wir wieder bei unserem Thema 1. Korinther 1. Wir wollen doch nicht Herren sein, steht immer noch vor uns. Wir wollen noch nicht Herren sein über euren Glauben, sondern euch zur Freude verhelfen. Denn ihr steht fest im Glauben. Wörtlicher übersetzt heißt es eigentlich, wir wollen Mitarbeiter sein an eurer Freude. Da steht das griechische Wort Synagoi. Und wir kennen das deutsche Lehnwort Synergie. Und so könnte man also sagen, es geht darum, Synergie von der Freude zu schaffen. Oder wenn wir das Verb nehmen, Synergien, das heisst zusammenwirken. Wir sollen uns gemeinsam dafür einsetzen, damit Freude Raum bekommt. Das ist die Absicht von Paulus. Und so frage ich zum Schluss, wo könnten für dich neue Synergien von der Freude werden? Überleg dir das. Oder wo könntest du dazu beitragen, dass solche Synergien bei anderen wachsen? Wo in deinem Umfeld, wo im Miteinander müsste man das neu angehen und den Kern vom Evangelium dem mehr Raum geben? Wo können wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass die Freude mehr Raum gewinnt? Wo bin ich der Versuchung erlegen, in meinem Verantwortungsbereich, dass ich geherrscht habe, statt dient? Was muss sich ändern? Wo ist es dran, Sachen ganz neu anzugehen, um Raum zu schaffen, für die Freude? Wie auch immer. Wir wollen doch wieder Paulus uns immer wieder überlegen, wie wir unseren Teil hier beitragen können. Damit wir als Christen Gott noch mehr mit Freude können dienen können. Gott will uns hier dazu durch seinen Geist leiten, stärken und inspirieren. Bleibe einige Augenblicke still, dann möchte ich mit Gebeten abschließen.